Ich erzähle jetzt halt was über Libyen und aber hauptsächlich über die Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik, also nicht so sehr viel über die geschichtlichen Hintergründe. In Hamburg hatten wir eine Veranstaltung, wo ein Professor Ruf dazu was erzählt hat, und von dem habe ich jetzt irgendwie die ersten drei Folien geklaut. Also einmal eine schöne Karte, wo noch so ein bisschen zu sehen ist, auch wo Libyen eigentlich liegt, was die Nachbarstaaten sind und was die Regionen in Libyen sind, wo die wichtigen Städte liegen und wo das Mittelmeer liegt. Vielleicht mal kurz drauf gucken, weil man nachher, glaube ich, dann besser einschätzen kann, was da alles so passiert. Und zur Geschichte, also über diesen italienisch-osmanischen Krieg 1911-12 weiß ich leider nicht so viel, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass es halt früher eine italienische Siedlungskolonie war und Italien in Faschismuszeiten halt sehr viel zu tun hatte mit Libyen und von daher auch noch eine enge Verbindung da ist. Die Unabhängigkeit kam dann 1951 und ich glaube, was sehr Wesentliches war dann 1959 die Entdeckung der Ölreserven und 1969 der Putsch Gaddafis und dessen Regierungszeit. Also der war damals, vielleicht nehme ich dann gleich mal das nächste Foto, also dieses unten bedeutet halt, und das weiß ich halt auch von Expertinnen und Experten, dass halt Libyen zwar irgendwie eine, naja, nicht wirklich demokratische Struktur, aber eine gewisse Struktur schon hatte, aber dass es eigentlich immer noch eine Stammesgesellschaft war, was auch mit diesen Regionen zu tun hatte und eigentlich Gaddafi die mehr oder weniger zusammengehalten hat. Ja, und Gaddafi schreibt sich bei manchen Leuten auch so, das ist die richtige Umschreibung von vom Arabischen, und Bruder Oberst hat jetzt dieser Professor Ruf drüber geschrieben, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Gaddafi sich eben lange Zeit auch als so ein bisschen der Führer Afrikas deklariert hat und auch viele afrikanische Leute noch einiges von ihm halten, weil er irgendwie halt auch deren Entwicklung versprochen hat zu unterstützen, aber wie man später sehen wird, hat sich das nachher etwas anders entwickelt. Ja, so, jetzt fangen wir mal an mit dem Migrationsthema. In den 1990er Jahren sind sehr viele Leute nicht nur aus Subsahara-Afrika, sondern auch aus Asien, vor allem aus Bangladesch, nach Libyen eingewandert, weil es dort eben sehr viel Arbeit gab und sehr und billige Arbeitskräfte halt sehr willkommen waren. Andere Leute sagen auch, weil die Libyer nicht arbeiten wollten. Nun gut, also auf jeden Fall haben ziemlich viele Drecksarbeiten und Dienstleistungsarbeiten haben eben Leute aus Subsahara-Afrika gemacht. Und man kann sagen, sie waren einerseits willkommen, aber es gab auch damals schon Rassismus von arabischen Leuten gegenüber diesen schwarzen Menschen, obwohl es ja auch schwarze Libyer gibt, die auch ihre Probleme haben. Und im Herbst 2000, also im Herbst des Jahres 2000, fing das eben an, dass es richtig gewaltsame Auseinandersetzungen gab. Da wurde eben insbesondere Nigerianern unterstellt, sie würden sich an die arabischen Frauen ranmachen und vergewaltigen und was man halt so kennt und Krankheiten einschleppen, bla bla. Und dann gab es eben auch Tote und dann auch Abschiebungen. Und dann fing das halt auch an, dass Gespräche Italiens mit Gaddafi aufgenommen wurden, schon seit 1990er Jahren eigentlich, und das erste Abkommen dann im Dezember 2000 geschlossen wurde zur Eindämmung der sogenannten illegalen Migration. Also vielleicht muss man vorweg sagen, dass ganz viele Subsahara-AfrikanerInnen, also sehr viele Männer, aber auch einige Frauen, nicht bewusst nach Libyen gegangen sind, um jetzt nach Europa zu emigrieren, sondern zu der Zeit halt auch viele dort gearbeitet haben und zum Teil dann auch wieder zurückgegangen sind. Aber es fing halt auch an, dass einige von dort Richtung Europa gegangen sind und das mochte Italien und die EU überhaupt nicht. Und genau, es war halt zu der Zeit aber noch relativ schwierig, jetzt Geld oder Waffen oder sonst was an Libyen zu schicken, weil es ja Sanktionen gab. Das gab, war damals halt noch Schurkenstaat. 2003 sind diese Sanktionen dann aufgehoben worden und 2004 auch von der EU. Und dann fing man halt an, zum Thema Migration enger zusammenzuarbeiten. Und dann gab es eben auch ein libysches Gesetz, das die Einwanderung eingeschränkt hat und die Ausweisung arbeitsloser Einwandererinnen vorgesehen hat. Und in der Zeit, ich weiß nicht, ob sich da noch Leute dran erinnern, gab es eben auch Lagerpläne für Nordafrika in trauter Einheit von damaligen Innenminister Schily, italienischen Innenminister Pisano und britischen Premierminister Blair. Die sind damals aber gescheitert, also da wollte man richtig so Lager dort einrichten, wo dann Leute Asyl beantragen können und bla bla. Aber das hat alles nicht geklappt aus den verschiedensten Gründen. Aber Italien hat dann Fakten geschaffen und über 4000 Migrantinnen und Migranten von Lampedusa aus einfach zurückgeschoben, ohne Asylprüfung. Und das ist eigentlich, widerspricht sämtlichen internationalen Normen, aber es wurde eben damals einfach so gemacht. Boote wurden dann auch abgefangen und in libysche Internierungslager, also solche Lager gab es damals eben auch schon unter Gaddafi. Und da wurden eben viele von den abgefangenen Migrantinnen interniert, eingesperrt, gefoltert und so weiter. So, dann gab es eben seit 2005 die Grenzschutzagentur Frontex. Libyen hat damals, also eben noch unter Gaddafi, aber Patrouillen in seinen Gewässern verweigert und auch Rückschiebung durch Frontex nicht akzeptiert. Dann gab es aber 2009 ein sogenanntes Freundschaftsabkommen zwischen Italien und Libyen, was auch unter anderem Aussagen zu Migration enthielt, und 2010 ein Memorandum of Understanding zwischen der EU und Libyen. Da gab es dann 50 Millionen Euro für die Abdichtung der libyschen Grenzen, sowohl nach Norden als auch nach Süden. Makaber ist, dass kurz vorher der UNHCR, also der UNO-Flüchtlingskommissar, aus Libyen rausgeworfen wurde und halt trotzdem dieses Abkommen dann abgeschlossen wurde. Und was auch ein bisschen makaber ist, dass noch bis Februar 2011, also da war schon in Tunesien die Revolution losgegangen und in Libyen brodelte es auch schon, da hat die EU noch mit Gaddafis Innenminister verhandelt über Rückübernahmeabkommen und andere Geschichten. Ja, und dann kam eben der arabische Frühling und der Libyenkrieg. Und in diesem Krieg sind eben Tausende geflüchtet aus Tunesien, auch weil es halt jetzt möglich war und weil sie halt Bewegungsfreiheit als Teil von Demokratie gesehen haben. Und aus Libyen halt zunehmend auch wegen des Krieges, also viele Leute, die zum Beispiel auch in Hamburg angekommen sind. Später bei uns gibt es ja die Gruppe Lampedusa in Hamburg, die sagen eben, sie sind nur vor dem Krieg geflohen, sonst wären sie in Libyen geblieben, weil sie dort eigentlich relativ gute Arbeit hatten. Und die sind dann eben per Boot nach Italien geflohen. Dann gab es ein sehr wichtiges Urteil 2012, was sich auf einen Fall von 2009 bezog. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eben in diesem sogenannten Fall Hirsi, das war die Verwandte, die diesen Prozess angestrengt hat, beschlossen, dass die Zurückweisung von Flüchtlingen auf hoher See ein Menschenrechtsverstoß ist. Also es ging darum, was Italien vorher gemacht hat, nämlich die Leute einfach nach Libyen zurückzuschicken, obwohl sie in internationalen Gewässern waren. Dieses Urteil gilt heute noch und hat eine Bedeutung, wie ich später erklären werde, auch für die heutige Politik. Ja, hier ist so ein schönes Bild von Frontex. Die machen halt immer so Risikoanalysen, wo gerade die Massen an Menschen Richtung Europa flüchten. Das ist jetzt halt von 2011. Da sind eben, wie ich schon gesagt habe, aus Tunesien sehr viele Leute Richtung Italien, eben vor allem damals Lampedusa und Sizilien gefahren mit Booten. Die sind zu der Zeit auch noch so weit gekommen, dass sie tatsächlich ankommen konnten. Und das hat dann eben sehr viel an Debatten ausgelöst. Andererseits hatte ich vorhin auch schon gesagt, dass eben ganz viele Menschen vor dem Libyen-Krieg nach Tunesien geflohen sind. Dieses Camp Shusha gab es eben seit Mai oder seit Anfang 2011 an der tunesisch-libyschen Grenze. Ich selber war da, glaube ich, 4 oder 5 Mal. Am Anfang waren da 25.000 Leute, also überwiegend eben Menschen, die vorher in Libyen gearbeitet hatten, mehrheitlich aus Subsahara-Afrika, aber auch aus Asien, aus der Türkei, aus allen möglichen Ländern. Viele Länder haben dann ihre Leute zurückgenommen, aber viele subsaharische, afrikanische Länder haben das eben nicht gemacht, beziehungsweise die Leute wollten das nicht. Die haben dann Asyl versucht zu beantragen beim UNHCR und haben dann auch protestiert gegen die Unterbringung in diesem Lager, die sich halt hinzog und hinzog. Und das war eben zum einen sehr gefährlich, weil es direkt an der libyschen Grenze war. Die haben dort die Schüsse gehört vom Krieg und zum anderen eben am Rand der Wüste, also auch unter unmöglichen Lebensbedingungen, und haben dann eine Straße blockiert und protestiert und gefordert eben, dass sie, we want to leave, also dass sie weg wollen und eben in ein sicheres Land gebracht werden wollen, und haben eben das sogenannte Resettlement nach Europa gefordert. Es sind damals auch einige tausend Leute nach Europa und in die USA resettelt worden, also das ist eine Möglichkeit, eben von einem zweiten Fluchtland in ein anderes Land übernommen zu werden. Und das haben wir halt auch gefordert, auch mit einer Delegation von der Kampagne, die damals Boots for People hieß, waren wir halt auch in diesem Lager. Aber sehr viele von den Flüchtenden, die da eben noch in diesem Camp waren, haben eben trotz Anerkennung als Flüchtlinge durch den UNHCR kein Resettlement bekommen, weil eben die meisten Länder sich geweigert haben, welche aufzunehmen, oder halt nur sehr geringe Zahlen. Also von diesen, ich habe vorhin ja eine Zahl von 25.000 genannt, hat Deutschland durch Druck letztlich 201 aufgenommen. Sehr viel mehr haben die USA aufgenommen, aber die meisten europäischen Staaten, insbesondere Frankreich und Großbritannien, die ja am aktivsten im Libyen-Krieg waren, die haben, ich glaube, Frankreich einen aufgenommen und Großbritannien vier. Und hier waren eben Flüchtlinge, die überwiegend aus dem Sudan kamen und anerkannt waren. Die haben dann vor dem Sitz des UNHCR in Tunis einen Hungerstreik gemacht und ganz lange protestiert, also von März bis September. Das war nicht so lange Hungerstreik, aber sie haben so ein Sit-in davor gemacht. Leider größtenteils erfolglos, und die meisten von denen sind dann eben nachher auch per Boot rübergekommen. Das ist jetzt ein Bild allerdings von Mai 2011 von einem Geflüchteten, den ich da selber kennengelernt habe, der inzwischen in Italien ist. So, genau. Dann gab es ja das sogenannte Bootsunglück. Ich benutze den Begriff immer ungern, weil es ja eigentlich kein wirkliches Unglück ist, sondern menschengemacht. Von über 3.360 Bootsflüchtlingen im Oktober 2013 vor Lampedusa, was ja ziemlich in den Medien war und ziemliche Debatten ausgelöst hat. Daraufhin hat Italien eine Marineoperation gestartet, die den bezeichnenden Namen Mare Nostrum hatte, was ja unser Meer heißt, aber seit wann gehört das Meer eigentlich Italien? Das war ursprünglich mal geplant als Kooperation mit Libyen, um eben die Abfahrt von weiteren Bootsflüchtlingen zu verhindern, hat aber schon damals nicht geklappt. Und stattdessen wurden halt sehr viele, also über 172.000 Menschen auf dem Weg von Libyen nach Italien gerettet durch diese Operation. Die Operation war damals halt überwiegend von Italien finanziert, relativ teuer, also 9 Millionen Euro pro Monat, und die wurde dann eben beendet, weil andere EU-Regierungen sich daran nicht beteiligen wollten und gejammert haben, Mare Nostrum sei doch eine Brücke nach Europa. Und dann wurde eben diese Operation eingestellt und stattdessen dann im November 2014 eine Frontex-Operation gestartet namens Triton. Also die Frontex Operationen haben immer so wunderschöne Götternamen, so griechische Götternamen. Die neueste Operation, die ist ja noch nicht erwähnt, aber die gibt es jetzt seit einigen Monaten, die heißt Themis, also auch irgend so ein griechischer Gott, vergessen welcher. Und diese Triton-Operation hatte am Anfang halt sehr viel weniger Geld als diese Mare Nostrum-Operation, aber hatte natürlich auch ein anderes Ziel, nämlich nicht retten, sondern abwehren, also die Zahl der Flüchtlinge zu verringern. Und ursprünglich sollten sie auch nur vor der italienischen Küste rumfahren, um eben dort die Anlandung der Leute zu verhindern. Aber tatsächlich nahmen die Anlandungen nicht ab, sondern blieben ungefähr gleich. Und was man an diesem Bild sehen kann, Also diese hellblauen Punkte hier sind die meisten Rettungen durch Mare Nostrum und die waren eben überwiegend nicht vor der italienischen Küste, sondern vor der libyschen Küste. Und das heißt nämlich, dass halt seit Einstellung von Mare Nostrum die Seenotrettungsfälle halt zu, ja, also die Rettungen abgenommen haben, weil eben Mare Nostrum nicht mehr da war und Frontex dafür nicht zuständig war und dann halt auch sehr viel mehr Menschen gestorben sind. Und das ist halt eine Karte, die halt die Seenotrettungsfälle ausgewertet hat von Mare Nostrum und bewiesen hat, dass halt die meisten Rettungen eher vor der libyschen Küste oder nicht jedenfalls 30-Meilen-Zone um Italien stattgefunden haben. So, und im Oktober 2014, also ein Jahr nach diesem Lampedusa-Unglück, haben Gruppen, die vorher halt schon zum Teil zusammengearbeitet haben und zum Teil auch bei diesem Boats for People beteiligt waren, zum Teil in anderen nationalen und internationalen Netzwerken aktiv waren, das Watch the Met Alarmphone gegründet. Da liegen eben hinten auch diese Kärtchen aus und diese Flyer. Und wir haben jetzt das zweite Buch rausgegeben, weil es uns halt seit 3 Jahren gibt. Und das Alarmfon hat eben den Sinn, Geflüchteten, die halt in Booten sitzen und in Seenot geraten, die Möglichkeit zu geben, außer der Küstenwache, die oft auch nicht reagiert auf ihre Anrufe, auch noch eine zweite Nummer anzurufen. Und wir haben da von ungefähr 150 Leuten, die da inzwischen dran beteiligt sind, aus allen möglichen Ländern, ein Rund-um-die-Uhr-Schichtsystem von 8-Stunden-Schichten, wo wir dann am Telefon sitzen unter dieser Nummer und dann auch Druck machen können auf die Küstenwache, notfalls auch Medien, Politiker oder sowas einschalten können, wenn nicht gerettet wird. Und an diesem Netzwerk beteiligen sich eben ganz viele Gruppen. Hier sind so ein paar aus der Anfangszeit aufgezählt, also was man auch sieht. Also auch Selbstorganisationen von Migrantinnen, auch Geflüchtete, die selber per Boot gekommen sind, von denen wir eben auch wichtige Informationen bekommen, was da so abläuft und die halt auch noch Verwandte, Freunde jenseits des Mittelmeers haben, aber auch andere Netzwerke, in Italien, in Marokko, in anderen Ländern. Genau, und seit einiger Zeit arbeiten wir eben auch im zentralen Mittelmeer. Also genau, das muss man noch dazu sagen, das Watch the Met Alarmphone arbeitet halt nicht nur im zentralen Mittelmeer, also nicht nur zwischen Libyen und Italien oder Tunesien, Libyen und Italien, sondern auch in den beiden anderen Regionen, also zum einen zwischen Marokko und Spanien und zum anderen zwischen der Türkei und Griechenland. Aber im zentralen Mittelmeer gibt es eben seit einiger Zeit ja zivilgesellschaftliche Organisationen, die Rettungsboote haben oder hatten, muss man sagen, kommt gleich noch was dazu. Also das ist zum einen halt Sea-Watch, die sind hier ja ziemlich bekannt, glaube ich, dann SOS Mediterranee, die sind deutsch, italienisch, französisch und arbeiten auf dem Schiff Aquarius mit den Ärzten ohne Grenzen, also Médecins Sans Frontières zusammen. Dann gibt es Jugend rettet, CI und noch einige andere, die ich jetzt auch nicht aufgezählt habe. Genau, dazu kommt nachher noch mehr zur aktuellen Situation. Genau, und von EU aus haben dann noch weitere Aktivitäten angefangen, und zwar eine Militäraktion, EUNAVFOR heißt die, fing an eben im Juni 2015, nannte sich dann um in Sophia, und zwar nach einem Baby, was auf einem der Militärschiffe geboren wurde, nachdem die Familie aus Seenot gerettet wurde. Also ich glaube nicht, dass die Familie vorher gefragt wurde, ob sie den Namen ihres Babys als Namen einer Militäroperation haben will. Also, und das war eben eine Militäroperation, oder ist immer noch, die läuft immer noch, diese Militäroperation gegen sogenannte Schmuggler, hatte mehrere Phasen. Also die zweite Phase erlaubte es dann auch, Boote direkt anzugreifen, zu entern und zu zerstören. Also die Boote werden wenn sie dann leer sind, oft zerstört, um eben nicht nochmal benutzt zu werden. und Boote, die angegriffen werden von EUNAVFOR, hat es nicht allzu oft gegeben. Also EUNAVFOR selber hat auch nicht so einen großen Erfolg zu verzeichnen, aber sie sind halt permanent in der Nähe und retten eben relativ wenig, muss man sagen. Und die dritte Phase ist eigentlich die entscheidende, die halt seit Oktober 2016 läuft, nämlich die Kooperation mit der libyschen Küstenwache und deren Training. Und der Hintergrund ist halt, dass auch in der libyschen 12-Meilen-Zone eingegriffen werden kann, was eben europäische Schiffe und EU-Operationen nicht dürfen. Ah ja, und jetzt habe ich noch was zu den Bootsankünften in Italien. Also ich selber war im Juni 2016 in Pozzallo, das ist an der sizilianischen Südküste, und da war zufällig gerade ein großes Boot mit über 400 Geflüchteten angekommen. Und ich habe mich da so unter die NGOs, die da rumstanden, und die Presseleute gemischt und mitgekriegt, wie das so abgelaufen ist. Und ich fand ziemlich schrecklich, wie da halt diese Hunderten von afrikanischen Menschen in der knalligen Sonne stehen mussten. Also die sitzen immerhin schon unter so einem Sonnendach, aber alle anderen standen dahinter in der Schlange. Und dann stand da so ein Arzt, dieser im Weißkittel, und dahinter dann Polizei mit, nennt sich das Mundschutz, ne, die Leute abgetastet haben. Und sie bekamen dann alle eine Rolle Klopapier, aber eine Toilette gab es da gar nicht, und eine Flasche Wasser, was war es noch? Ich glaube, im Wesentlichen diese beiden Sachen, und wurden eben untersucht, ob sie irgendwelche Wertgegenstände in ihren Taschen haben, und wurden dann in das Lager in Pozzallo gebracht, von dem aus sie dann zum Teil eben weiterverteilt oder eben zurückgeschickt wurden. Und sowas passiert da eben fast jeden Tag. Und da sind oft halt Anlandungen auch von Rettungsschiffen inzwischen, also auch von zivilen Rettungsschiffen. So, jetzt weiter halt zu dieser Kollaboration der EU mit der libyschen sogenannten Regierung. Also das hatte ich vorhin noch nicht gesagt, es gibt in Libyen eben nicht eine Regierung nach dem Libyenkrieg, sondern immer wechselnde Teilstaatsregierung. Also die von der EU anerkannte Regierung ist die von Sarraj. Die hat aber relativ wenig Macht. Und dann gibt es noch den Haftar im Osten. Und dann gibt es eben außerdem jede Menge Milizen und andere Strukturen, die alle irgendwie gegeneinander und untereinander kämpfen. Also deswegen habe ich die Regierung auch in Anführungsstrichen gesetzt. Küstenwache gab es bisher halt auch nicht eine, sondern auch mehrere von einzelnen Städten und Gegenden. Und vor allem halt sehr viele Milizen, die halt auch im Schleppergeschäft aktiv sind und waren. Ja, im August 2017 hat Italien eben die ersten Kriegsschiffe in libysche Gewässer geschickt. Die dürfen aber nicht selber Geflüchtete nach Libyen bringen. Das hatte ich vorhin erklärt, da gab es eben dieses Hirsi-Urteil 2012. Italien hat aber, nicht nur Italien, sondern die ganze EU hat eben aber viel Ausrüstungsmaterial, also Schiffe, Helikopter, Boote, Schnellboote, Überwachungsmaterial und so weiter an die sogenannte libysche Küstenwache, die halt der Sarraj-Regierung unterstellt, gegeben. Und das hat irgendwie nicht so wirklich geklappt, dass dadurch der sogenannte Flüchtlingsstrom gestoppt wurde, sondern geklappt hat es dann erst, als Italien, was sie zwar nicht zugeben, was aber durch etliche Berichte auch belegt ist, Geld an Milizen gegeben, unter anderem halt auch an Schlepper, die halt vorher Geflüchtete in Boote gesetzt haben. Und dann haben sie halt eine Weile Geld bekommen, dass sie das nicht machen und dann stattdessen halt daran verdienen, dass sie die Leute zurückhalten. Oder inzwischen sind sie halt auch beteiligt an der aufgebauten und trainierten, von der EU trainierten Küstenwache und retten dann auch und bringen dann also die Leute zurück und verdienen dann halt wieder dran, weil sie dann in den Lagern, in die sie sie bringen, wieder Geld von ihnen kassieren können. Und dieses ganze Geld, was halt von der EU dort zur Verfügung gestellt wird, das ist in der letzten Zeit sehr zahlreich geflossen. Auf der anderen Seite hat eben Libyen seine sogenannte SAR-Zone, Search and Rescue, also Such- und Rettungszone, ausgeweitet. einseitig, was eigentlich gar nicht anerkannt wird. Also so geht das rechtlich gar nicht. Also deswegen gilt das eigentlich nicht. Also es ist ja immer die Frage, wo sind internationale Gewässer, wo sind libysche Gewässer? Und die haben das einfach einseitig gemacht und haben dann angefangen, auch zivile Rettungsboote anzugreifen. Peinlicherweise auch mal ein deutsches Militärschiff, wofür sie sich aber entschuldigt haben. Und sie sind eben bei einigen Rettungsaktionen ziviler Rettungsschiffe auch gewaltsam interveniert und haben dann eben Geflüchtete in libysche Lager zurückgeschoben. Und diese ganze Finanzierung halt diverser Milizen hat eben auch Konflikte weiter angeheizt, weil dann die eine Miliz Geld bekam, die andere nicht und die dann untereinander gekämpft haben, was wiederum in einer Stadt, wo vorher viele abgefahren sind, Sabratha, zu richtig kriegerischen neuen Auseinandersetzungen geführt hat, wiederum zur Flucht der Leute aus diesen Gegenden. Also letztlich das Gegenteil bewirkt hat, was immer behauptet wird, dass die EU die Situation in Libyen befrieden und demokratisieren wolle. Genau, hier kann man nochmal sehen, wie diese libysche Küste aussieht. Also ganz links ist eben Zuwara, das ist an der tunesischen Grenze. Von Zuwara sind früher viele Boote abgefahren, dann eine Zeit lang gar nicht mehr, weil auch die Bewohner von Zuwara gesagt haben, nachdem sie ganz viele Leichen an den Stränden gefunden haben, wir wollen das nicht und wir wollen nicht, dass unsere Jugendlichen in dieses Schleppergeschäft sich einfügen, sondern wir wollen was anderes. Wir wollen nicht so eine Geschäftemacherei auf dem Rücken von Migranten und wir wollen nicht diese ganzen Toten. Also ganz viele Geflüchtete sind früher halt von Sabratha, Al-Zawiya oder von diesen Stränden rechts von Tripoli losgefahren. Und diese Zone, die hier als 14 nautische Meilen, NM ist nautische Meile, markiert ist, also das ist halt die libysche Zone. In diese Zone traut sich auch kein europäisches Schiff, weil dann würden sie beschossen. Aber inzwischen hat halt Libyen gesagt, ihre Rettungszone ist sehr viel größer und alles andere sind aber eigentlich internationale Gewässer, in denen sie nicht das Recht haben, jemanden an der Rettung zu hindern. Ja, und diese ganzen Angriffe auf die zivile Seenotrettung gingen eben los mit einer Kriminalisierungskampagne. Im Frühjahr 2017 hat eben Frontex behauptet, die zivilen NGOs würden mit Schmugglern zusammenarbeiten, haben dafür irgendwie an den Haaren herbeigezogene angebliche Beweise gebracht, die sie aber dann auch nicht belegen konnten. Dann gleichzeitig tauchte dann im Frühjahr und Sommer ein seltsames Schiff auf, nämlich die Sea Star von der Identitären Bewegung, also überwiegend aus Frankreich, aber die gibt es ja inzwischen auch hier. Und die haben versucht, mit ihrem Boot eben Rettungsboote von zivilen Organisationen anzugreifen auf See und haben da vor der libyschen Küste, also in internationalen Gewässern, gekreuzt. Aber leider sind sie dann irgendwann selber in Seenot geraten. Und dann hat ein ziviles Rettungsschiff ihnen angeboten, sie zu retten. Das wollten sie dann aber nicht. Dann haben sie behauptet, sie kommen schon selber klar. Inzwischen haben sie das wieder aufgegeben. Aber es hat sich immer herausgestellt, dass diese Leute von der Identitären Bewegung auch involviert waren in Sachen, von denen ich später erzählen werde, nämlich die, das kommt gleich als nächstes, nämlich die Kriminalisierung und Beschlagnahmung von dem Schiff Juventa von der Organisation Jugend rettet, weil nämlich da auch Leute an Bord waren, an Bord von anderen Schiffen wiederum, die halt abgehört haben und weil also auch das Boot dann da mit Wanzen bestückt wurde. Und dass sich herausstellte, dass da eine enge Zusammenarbeit zwischen bestimmten Rechtsradikalen auch in bestimmten Behörden stattgefunden hat. Also die ganzen Details habe ich erstens nicht mehr im Kopf und wären, glaube ich, hier auch zu viel. Aber auf jeden Fall ist das Ganze schon auch ein gemeinsames an einem Strang ziehen war von bestimmten rechten Kräften in Italien und anderswo, um eben diese zivilen Rettungsorganisationen zu kriminalisieren und letztlich an der Rettung zu hindern. Und ein wichtiger Punkt war damals auch ein sogenannter Code of Conduct, nämlich ein Verhaltenskodex, den die unterschreiben sollten. Da stand unter anderem drin, dass sie nicht in libysche Gewässer fahren, was sie sowieso nicht machen, dass sie Polizei an Bord nehmen sollen, was aber natürlich niemand von denen wollte, und dass sie immer die Geretteten auch zurückbringen müssen nach Italien. Und das können eigentlich die kleinen Schiffe gar nicht machen. Die haben die dann immer übergeben an größere Schiffe. Letztlich haben halt nicht alle Organisationen diesen Code of Conduct unterschrieben eine Zeit lang. Und zwei oder drei Organisationen, also sowohl MSF als auch Sea-Watch, meines Wissens, sie haben den dann letztlich unterschrieben, aber unter einem Vorbehalt, und haben halt auch gesagt, er hat dann nachher eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt, aber letztlich hätte Italien das auch in der Hand und kann praktisch den Organisationen, wenn sie behaupten, die haben sich daran nicht gehalten, die Zufahrt in ihre Häfen verweigern. Genau, dann fanden eben mehrere Vorfälle statt. Mitte August hat die sogenannte libysche Küstenwache dann Warnschiffe auf ein Schiff von Open Arms, also Open Arms heißt das Schiff, Proactiva, Open Arms heißt die Organisation, abgegeben. Und als solche Vorfälle sich halt gehäuft haben, haben einige der Rettungsorganisationen ihre Arbeit eingestellt, einige zeitweise, andere völlig, weil es einfach viel zu gefährlich auch geworden ist. Und ein Vorfall, also Sea-Watch 3, das ist das dritte Schiff eben von Sea-Watch, ist weiter aktiv gewesen und hatte eben im November eine Rettung gemacht oder also Leute gerettet, und dann ist die libysche Küstenwache interveniert. Und dieses Bild, da gibt es auch einen Film drüber, also aus diesem Film oder vom selben Vorfall ist eben auch dieses Foto. Da sieht man, dass an dem Schiff der libyschen Küstenwache noch Leute hängen, die eben, wobei die dann halt ganz schnell weggefahren sind, und die hingen da noch dran, und Sea-Watch wurde eben dran gehindert, diese Leute zu retten. Und da gab es eben heftige Proteste, und wahrscheinlich sind bei diesem ganzen Vorfall 50 Menschen ums Leben gekommen. Ja, und der nächste Vorfall war eben die Beschlagnahmung des Schiffs Open Arms. Das ist ein Schiff von einer spanischen Organisation, die eben Proactiva Open Arms heißt. Und da habe ich jetzt einen Artikel teilweise zitiert. Also, dass dieses spanische Schiff am Samstag, das war wohl dann der 19.3. oder sowas, also jedenfalls Mitte März ist das Ganze passiert, oder 18.3. war das, glaube ich, in Pozzallo angekommen ist. 216 Migranten hatten sie schon gerettet, und dann haben eben die italienischen Behörden ein Verfahren gegen den Schiffskapitän und zwei Verantwortliche eröffnet. Ihnen wurde vorgeworfen, ich sage jetzt mal wurde, kriminelle Vereinigung zum Zweck der heimlichen Immigration, also Schlepperei. Und dann wurde das Schiff beschlagnahmt in diesem Hafen von Pozzallo, wo ich vorhin das Foto gezeigt habe, und konnte erstmal nicht auslaufen. Mach mal weiter. Und davor hatten sie halt schon Leute gerettet, und wie halt Proactiva Open Arms das beschrieben hat, wurden sie mit Waffen bedroht von den Libyern mit dem Satz, wenn ihr uns die Migranten nicht gebt, bringen wir euch um. Und die Spanier haben sich aber geweigert und haben die Rettung fortgesetzt und haben dann über Funk in verschiedenen Sprachen versucht zu verhandeln, hatten dann aber Mühe, einen Hafen zu finden, als sie dann mit den Geflüchteten und Geretteten Richtung Italien gefahren sind. Vorher haben sie noch zwei Leute, die krank waren, beziehungsweise ein Baby mit seiner Mutter, in Malta abgesetzt und haben dann versucht, in Sizilien in Hafen zu kommen, und haben dann erst die Landeerlaubnis bekommen, nachdem sich die spanische Regierung eingemischt hatte. Und eben drei der Retter wurden zum Polizeiverhör gebracht. Nochmal als Hintergrund, dieses Patrouillenboot, was da so mit diesen Schüssen gedroht hat, ist ein Boot, das Libyen von Italien geschenkt wurde. Ja, und das spanische Außenministerium hat dann Aufklärung gefordert, und die Bürgermeisterin von Barcelona hat auch juristische Unterstützung zugesagt. Ja, und der Anwalt des beschuldigten Kapitäns fürchtet halt, dass inzwischen Solidarität als Gesetzesbruch geahndet wird. Hier kann ich etwas Schönes sagen. Heute Morgen kam die Nachricht über italienische Medien, dass das Schiff Open Arms wieder freigegeben wurde und dass ein Richter in Ragusa entschieden hat, dass wohl der Crew nicht vorgeworfen werden kann, Beihilfe zur illegalen Einreise, sondern dass das Ganze ein Notfall war und dass Libyen wohl doch nicht als ein Land beurteilt werden kann, in das man Geflüchtete sicher zurückbringen kann. Wobei, wenn ich den italienischen Artikel richtig verstanden habe, ist das natürlich noch nicht das Ende vom Prozess. Also vermutlich wird da noch gegen angegangen von der anderen Seite. Aber erstmal ist das Schiff wieder frei. Allerdings habe ich gerade eben in einer weiteren Mail gelesen, dass das Schiff leider ziemlich kaputt ist und erstmal nicht eingesetzt werden kann. Aber dass die Organisation mit einem anderen kleineren Schiff, was sie noch hat, Astral heißt das, erstmal weitermachen wird. So, aber es blieb nicht dabei hier. Das ist nochmal die Open Arms in Pozzallo, wo sie da stillgelegt wurde. Ja, dann ging es aber weiter. Am 31.03. ist eben das von MSF unterstützte Schiff Aquarius an einer Rettung in internationalen Gewässern gehindert worden. Da gibt es eben eine Presseerklärung von MSF dazu. Das war eben kurz vor Ostern und die hatten 253 Menschen aus Seenot gerettet, an Bord genommen und sind dann geordert worden, auch weitere Menschen zu retten. Also das ist so, dass halt diese zivilen Rettungsboote immer auf Anordnung der italienischen Seenotrettungszentrale retten. Die machen das nicht von sich aus, außer das Boot ist direkt vor ihrer Nase. Und in dem Fall war es dann aber so, dass die libysche Küstenwache auch da war und dann beansprucht hat, diese restlichen Menschen, die auf diesem überbesetzten Schlauchboot waren, nach Libyen zurückzubringen. Aber eigentlich war es so, dass Aquarius zuerst da war und auch die Gefahr so groß war bei den Leuten, dass sie sofort gerettet werden mussten. Aber es wurde eben ihnen untersagt und sie haben dann verhandelt und durften aber trotzdem diese Menschen nur mit Rettungswesten ausstatten und die anderen wurden dann eben nach Libyen zurückgebracht. SOS Mediterranee hat dazu eben erklärt, das ist eben zusammen mit MSF, diejenigen, die dieses Aquarius betreiben, dass sie Flüchtende nicht nach Libyen zurückbringen werden, weil sie dort schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind und den Einsatz der libyschen Küstenwache fragwürdig finden. Genau, und dann kommen wir halt zu diesen Lagern in Libyen. Also da sind ja auch durch die Medien schon ein paar Bilder rumgegangen. Also es gibt in Libyen einerseits offizielle Lager, die auch von der Regierung angeblich kontrolliert werden oder von der EU anerkannten Sarraj-Regierung kontrolliert werden und wo inzwischen auch UNHCR und Menschenrechtsorganisationen ab und zu Zugang bekommen. Es gibt aber auch sehr viele inoffizielle Lager, die zum Teil in irgendwelchen Lagerhallen, Bauernhöfen, stillgelegten Fabriken oder sonst wo sich befinden, wo Milizen völlig unkontrolliert diese Menschen gefangen halten, unter unmöglichen Bedingungen, oft ohne Toiletten, ohne Duschen, ohne alles. Die Leute werden gefoltert, um eben Geld zu erpressen von ihren Verwandten. Sie werden gezwungen, die anzurufen, dass sie Geld schicken. Wenn nicht, wird ihnen gedroht, dass sie umgebracht werden. Sie müssen zum Teil Zwangsarbeit leisten oder halt Arbeit leisten, um sich etwas Geld zu verdienen, mit dem sie dann nachher weitere Schlepper bezahlen. Und eben Frauen werden ohne Ende vergewaltigt in diesen Lagern. Da gibt es eben auch Lager, wo jede Menge Frauen und Kinder sind. Also diese Bilder, die ich jetzt habe, sprechen, glaube ich, schon für sich und es gibt noch schlimmere. Also, und es gibt eben auch in diesen Lagern, das ist jetzt ein Bild aus dem Internet, auch Menschen, die erschossen werden oder bedroht werden, wenn sie das und das nicht machen, würden sie erschossen. Ja, das ist ein Bild von einer Frau aus der Elfenbeinküste, die ich in Tunesien kennengelernt habe. Die ist über Schleppernetzwerke nach Tunesien vermittelt worden in Haushalte von reichen Leuten, um dort eben unter Zwang ja, die Hausarbeit zu machen, aber nicht nur das. Also meistens werden diese Frauen dort auch vergewaltigt, misshandelt und eben kaum bezahlt. Und die hat eben zusammen mit ihrem Bruder verschiedene Bilder gemalt und unter anderem auch dieses Bild, das eben, glaube ich, auch für sich spricht und eben die Knechtschaft und Missbrauch von Macht, wie sie schreibt, zeigen soll. Ja, im Dezember 2017, also das ging ja hier auch durch die Medien, dass dort halt so Videos oder ein Video von CNN rund um die Welt geschickt wurde von Sklavenhandel auf Märkten in Libyen. Das gibt es auch, wobei die meisten Experten, Expertinnen sagen, also es ist eigentlich nicht das Übliche, dass Menschen dort auf Sklavenmärkten verkauft werden, sondern das läuft eher so, dass entweder die Leute von Schlepper zu Schlepper verkauft werden oder dass sie eben zu Zwangsarbeit geschickt werden oder eben sich irgendwie damit ihr Geld für die Bootsüberfahrt verdienen oder, wie ich halt vorhin gesagt habe, in diesen Lagern misshandelt und auch zum Arbeiten gezwungen werden. Kann man darüber diskutieren, ob das Sklaverei ist oder nicht. Auf jeden Fall sind es massivste Menschenrechtsverletzungen. Und als diese Sklavenbilder eben durch die Medien gingen, haben eben auch einige afrikanische Regierungen und auch die EU das verurteilt und haben halt gesagt, das muss ein Ende haben. Aber sie haben es ein bisschen auch als Vorwand genommen, insbesondere die EU-Regierung, um zu sagen, na gut, dann müssen wir eben jetzt die Leute aus Libyen evakuieren. Dazu kommen wir nachher noch. Aber eben nicht wie gefordert halt von Menschenrechtsorganisationen in sichere Staaten, zum Beispiel nach Europa oder USA oder Kanada oder so, sondern Richtung Süden, entweder direkt in ihre Herkunftsländer oder nach Niger. Genau, das kommt eben jetzt. UNHCR hat eben auch diese Politik in Libyen zwar kritisiert, illegale Tötungen im Namen des Migrationsmanagements, die es dort gibt, und das Haftsystem, das Menschen ihrer menschlichen Würde beraubt, aber hat kaum Zugang zu diesen inoffiziellen Lagern und hat auch bisher keinen permanenten Sitz in Libyen. Das haben sie zwar vor, aber es ist eigentlich immer noch für die meisten Organisationen viel zu gefährlich, irgendwo in Libyen einen Sitz zu haben, und meistens sitzen sie dann in Tunesien. Und sie haben dann aber Leute aus oder Geflüchtete aus Sabratha zum Beispiel evakuiert, was ich vorhin gesagt habe, wo es halt zu Kämpfen zwischen den Milizen kam. Aber diese Leute sind dann halt wieder in geschlossenen Lagern gelandet und von UNHCR und IOM, also International Organization of Migration heißt die, wurden eben dann Leute zur sogenannten freiwilligen Rückkehr, freiwilligen Rückkehr zu gezwungen, ist schwierig zu sagen. Also viele der Migranten sagen jedenfalls, das sei nicht so ganz freiwillig gewesen. Und ihnen wird dann versprochen, dass sie halt Geld bekommen, dass sie in ihren Herkunftsländern in Projekte integriert werden und so weiter. Da gab es eben das Beispiel, dass sehr viele Leute aus Gambia zurückgeschickt wurden, in dieses westafrikanische Land. Und als sie dort angekommen sind, haben sie gedacht, sie wären jetzt am Flughafen von Regierungsmitgliedern empfangen und bekommen dann irgendwelche Arbeitsplätze in Projekten und ein bisschen Geld. Nichts war dergleichen, sondern das Geld hat sich eben die Regierung eingesteckt und das Ganze diente halt nur dazu, die Leute jetzt aus Libyen loszuwerden. Ja, die Leute, die halt nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeschoben werden, die werden dann nach Niger, also in den südlichen Nachbarstaat, zurückgeschoben. Dort gibt es eben inzwischen 3 Camps für sogenannte Rückkehrer. Und was halt auch passiert in Niger, also die Regierung von Niger kooperiert sehr inzwischen mit der EU. Da war ja auch Frau Merkel letztes Jahr und hat eben versprochen, dass sie sehr viel Geld kriegen. Und dann werden eben zum Beispiel Busse von der Hauptstadt Niamey Richtung Agadez, was eben Richtung libysche Grenze gelegen ist und so eine Art Sammelpunkt ist, diese Busse werden immer mehr kontrolliert. Eine Busgesellschaft ist dadurch schon pleite gegangen, weil ganz viele Leute, die halt nicht die richtigen Papiere oder nicht genug Geld haben, dann irgendwie nicht weiterfahren dürfen. Und es sind Hunderte von Schleppern oder von sogenannten Schleppern festgenommen worden. Das Ganze hat allerdings nicht dazu geführt, dass es da jetzt keine Migration oder keine sogenannte illegale Migration mehr gibt, sondern dass jetzt die Leute über sehr viel gefährlichere Wege, nämlich quer durch die Wüste und nicht mehr auf den Straßen Richtung Libyen fahren und in der Wüste mindestens genauso viele Leute sterben wie auf dem Meer. Angekündigt wurde dann auch ein sogenanntes Resettlement, also Umsiedlungsprogramm, hatte ich vorhin schon gesagt, das gab es eben auch damals im Lager Shusha. 50.000 Leute über 2 Jahre, aber die Aufnahme in EU-Staaten ist freiwillig und man kann sich denken, unter heutigen Bedingungen, also in sehr vielen EU-Ländern rechte Wahlergebnisse und Stimmung gegen Geflüchtete und so weiter, ist da bis jetzt noch nicht allzu viel passiert. Und direkt aus Libyen wurden bisher nur kurz vor Weihnachten 162 besonders Verletzliche, heißt es dann immer, Geflüchtete gebracht. Im Februar dann nochmal 150, aber das war es bis jetzt auch. Und die meisten anderen werden eben erstmal nach Niger gebracht und wenn überhaupt, dann von dort, wenn sich ein Land findet, resettelt oder sie bleiben dort oder müssen von dort eben zurück. Oder versuchen es nochmal, das ist dann die andere Variante. Ja, hier noch ein Foto, wie es dann so in der Wüste in Niger aussieht, wenn da unterwegs eine Kontrolle stattfindet. Genau, und ich wurde halt auch gebeten, ein bisschen was zu anderen nordafrikanischen Ländern zu sagen, welche Folgen jetzt auch die Politik gegenüber Libyen dort hat oder wie dort halt die Lage ist bezüglich Migration. Also zum einen verlagern sich die Fluchtrouten, hatte ich gerade schon gesagt, in der Wüste, aber auch auf dem Meer, auch in gefährlichere Gebiete oder wird alles teurer. In Tunesien hat in der letzten Zeit die Zahl der Bootsüberfahrten vor allem im Herbst zugenommen. Das waren aber nicht Menschen aus Subsahara-Afrika, sondern tunesische Migrantinnen und hat sehr stark mit der sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation in Tunesien zu tun. Die können das zum Teil unbemerkt machen, weil sie eben dann auch Fischer kennen und mit denen gemeinsam dann irgendwie in ganz normalen Fischerbooten Richtung Italien fahren. Aber sobald sie dort ankommen, auf Lampedusa oder auf Sizilien, gibt es eben ein Abkommen zwischen Italien und Tunesien, dass die Leute eben wieder abgeschoben werden. Und dort gab es halt in der letzten Zeit auch dann Hungerstreiks und Proteste gegen diese Abschiebung. Algerien, da sind auch Tausende gelandet, die halt durch die Wüste in die Richtung gefahren oder gewandert sind. Aber die wurden in der letzten Zeit auch zu Tausenden in die Wüste und nach Niger zurückgeschoben. Marokko, zwischen Marokko und Spanien haben die Bootsüberfahrten zahlenmäßig sehr stark zugenommen, auch wieder Richtung Kanaren, was ja früher mal eine Fluchtroute war und die natürlich noch viel, viel gefährlicher ist, weil das sehr viel weiter ist und der offene Atlantik ist. Ägypten weiß man relativ wenig drüber. Aber bekannt ist, dass halt sehr viel härtere Gesetze gegen sogenannte Schlepper dort erlassen wurden und dass Deutschland dort seine Finger sehr im Spiel hat, nämlich auch Rüstungsexporte zugenommen haben und in der letzten Zeit massiv auch versucht wird, Leute abzuschieben. Ja, dann gibt es ja noch die Ägäis, die jetzt nicht in Nordafrika ist, aber halt auch ein Weg ist, auch für Menschen aus afrikanischen Ländern. Und da haben die Überfahrten auch wieder zugenommen, obwohl ja die Balkanroute weiterhin relativ dicht ist und die Leute auf den Inseln in völlig überfüllten Lagern vor sich hin vegetieren und eben auch Rückschwung in die Türkei stattfinden nach dem EU-Türkei-Deal. So, hier noch ein Bild von Protesten und Hungerstreik tunesischer Migranten auf Lampedusa. Das war letztes Jahr im Herbst. Ah ja, zu unseren Forderungen, was kann man denn jetzt tun? Genau, also einig sind sich eigentlich alle NGOs und auch viele Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen, dass diese Unterstützung der sogenannten libyschen Küstenwache und die Rückschiebung nach Libyen sofort beendet werden müssen, weil eben Libyen in keiner Weise ein sicherer Hafen ist für Geflüchtete. Und dass eben mit dieser Kriminalisierung ziviler Seenotrettung Schluss sein muss. Die zivilen Rettungsorganisationen haben eine Kampagne unter dem Titel Safe Passage, also sichere Überfahrt, gestartet schon vor längerem und fordern eben gemeinsam mit anderen sichere und legale Einreise- und Fluchtwege. Wir als Alarmfund haben eine Zeit lang eine Kampagne versucht, Fähren statt Frontex, weil es eigentlich absurd ist. Also eine Fähre zwischen Tunesien und Sizilien kostet zum Beispiel 60 Euro und ein Boot kostet dann irgendwie 2000 Euro und ist tausendmal gefährlicher. Ja, und unsere Perspektive, sage ich jetzt mal, als Netzwerk, sowohl Alarmfund als auch Afrika Interact, ist eben globale Bewegungsfreiheit und gleiche politische und soziale Rechte für alle, wobei Afrika Europe Interact die Parole hat, für das Recht zu gehen, aber auch für das Recht zu bleiben, also auch für Veränderungen in den Herkunftsländern und die Unterstützung von Bewegungen dort. Ja, was man sonst noch tun kann, ist die Rettungsorganisation finanziell und natürlich auch politisch gegen diese Prozesse, die ihnen jetzt drohen, zu unterstützen. Und beim Alarmfond kann man auch mitmachen, indem man zum Beispiel die Nummer verbreitet, die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt oder halt, wenn man jetzt ganz aktiv sein will, auch Schichten macht. Dann gibt es ja auch überall Flüchtlingsräte und andere Gruppen. Das sind so die Sachen, aber sonst können wir das sicher gleich noch diskutieren. Hier jetzt nochmal so ein Gemälde, auch von dieser Viviane, dieser Ivorerin aus Tunesien, was ich sehr beeindruckend finde, mit eben einem Boot in einem Auge und die Tränen sind die Wellen, die an ein Ufer übersät mit Leichen fließen. Und die Tränen repräsentieren den Schmerz von demjenigen, der beobachtet, wie die Seelen untergehen auf einer unsicheren Reise Richtung Europa. Jo, das wären eigentlich die Sachen, die ich zu erzählen habe und jetzt Diskussionen oder Fragen.